Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von System Matters. Mit mir dabei ist der Daniel.
Hallo.
Und ich bin der Patrick. Als kleiner Disclaimer oder Hinweis vorweg, wir werden uns heute mit Beyond the Wall beschäftigen. Da sind wir natürlich nicht ganz so unabhängig wie sonst, wollen aber das Spiel, was wir momentan ja in der Finanzierungsphase haben, gerne auch ein bisschen vorstellen und darüber berichten. Darum wird Daniel da gleich kurz drauf eingehen. Wir haben uns überlegt, solche Folgen immer direkt zu benennen und die anderen Folgen dann frei von Eigenwerbung zu halten. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber wir haben schon immer tolle Systeme vorgestellt und der einzige Unterschied ist, dass wir sie jetzt auch noch produzieren mit minimalem Eigengewinn.
Und ganz ohne Kritik, denn sie sind alle sehr, sehr gut, die wir machen.
Ja, wir machen aber eben auch noch anderen Kram. Aber gut, fangen wir mit Beyond the Wall an. Wir wollen das Ganze aufteilen in einen Spieler und einen Spielleiterteil. Die wird es später wahrscheinlich auch noch ohne dieses ganze Vorgewusel geben für die Spieler, die anfangen zu spielen und einfach nur mal die Regeln erklärt haben wollen. Aber vielleicht, Daniel, erklärst du einmal ganz kurz grundsätzlich was zu Beyond the Wall. Was ist das Setting? Wie ist das Spielgefühl bei diesem Spiel?
Ja, bei Beyond the Wall geht es darum, dass man eine Gruppe von jungen Helden spielt, die alle im selben Dorf aufgewachsen sind. Man stelle sich also vor, man lebt in diesem sehr kleinen Dorf, dann gibt es diese Mauer und hinter der Mauer liegt der dunkle Wald, in dem sich merkwürdige Feenwesen befinden und grauenvolle Tiermenschen und weitere schreckliche Ungeheuer. Das Ganze ist vom Setting her so gedacht, dass man in verschiedenen Themensets sozusagen spielen kann. Also es gibt Abenteuer, die sind mehr in so einem keltischen Bereich angesiedelt, wie zum Beispiel die verärgerten Feen. Dann gibt es Abenteuer, die sind mehr in so einem angelsächsischen Bereich angesiedelt, wie zum Beispiel der mysteriöse Kult. Oder auch durch das eigene Abenteuer, was wir geschrieben haben, die Trollsaga, da sind wir dann in so einem Wikinger-Setting. Aber grundsätzlich fand ich diese keltische Sache schon ganz nett, das hat das Ganze gut beschrieben, weil als Grundlage und als Inspirationsquelle war eben Lord Alexanders Taran und der Zauberkessel, beziehungsweise die Chroniken von Prydane, die standen hier Pate. Und das ist ein sehr schönes Spielgefühl und es ist Low Fantasy, das heißt also, es gibt keine großen Magierakademien, wo die großen Magier hier die Welt aus den Angeln heben, sondern es ist alles auf einem sehr niedrigen Niveau, Magie ist immer noch ein bisschen geheimnisvoll, etwas unheimlich und kann eben auch schief gehen. Vom Regelsystem her ist das Ganze recht einfach. Wir haben als Grundlage das bekannte D20-System, was wir aus der OGL her kennen. Es gehört also zu dem Oldschool-Bereich, hat aber ein paar besondere Finessen, wie zum Beispiel ein Lebensfahrtsystem, bei dem die Charaktererschaffung über mehrere Zufallstabellen funktioniert. Das ist sehr cool und das wollen wir jetzt gleich auch einmal testen, wie das so funktioniert. Denn der Clou an dem Ganzen ist, dass man dieses Dorf nicht vorgesetzt bekommt, sondern die Spieler erschaffen das Dorf am Spieltisch. Gemeinsam mit dem Spielleiter. Der Spielleiter macht sich Notizen. Die Spieler tragen Gebäude auf der Dorfkarte ein, notieren Nichtspielercharaktere, die sie während der Charaktererschaffung generieren. Und der Spielleiter kann daraus dann Inspiration für neue Abenteuer ziehen. Und für welchen besonderen Charakter hast du dich denn entschieden, Patrick?
Bevor wir jetzt sozusagen in dieses Detail steigen und ich werde gleich einen Magiedilettanten ausprobieren, um auch so ein bisschen dann vielleicht schon mal in die Magie reinzuschnuppern. Die Frage: Wenn ich jetzt das Spiel auspacke, habe einen Charakterbogen vor mir. Für viele ist das vielleicht selbsterklärend, aber vielleicht kannst du einmal kurz was dazu sagen, woraus sich so ein Charakter dann am Ende zusammensetzt.
Wenn ich mir den Charakterbogen anschaue, dann ist der Charakterbogen recht schlicht. Das heißt, alles passt auf eine Seite, was schon mal ganz nett ist. Und gleichzeitig habe ich hier alle Punkte, die wir auch sonst von den D20 oder Oldschool-Spielen her kennen. Das heißt, ganz oben steht natürlich unser Name, wie heißt unser Charakter, welche Klasse hat er. Es gibt drei Klassen bei Beyond the Wall. Wir haben einmal den Kämpfer, den Schurken und den Magier. Die anschließenden Charakterbücher, die man dann hat, also wie gerade Patrick, der Magiedilettant, das ist dann, letztendlich ist es ein Magier, aber die Magier unterscheiden sich dann immer nochmal so ein bisschen, je nachdem, wie dann eben ihr Lebenspfad so aussieht. Und alle anderen Klassen, das sind so Mischklassen aus diesen drei. Dann steht natürlich drauf, welche Stufe wir haben, ne? Also wir haben insgesamt 10 Stufen bei Beyond the Wall. Es gibt die Gesinnung, es gibt nur das Dreier-Gesinnungssystem, das heißt also entweder rechtschaffen, neutral oder chaotisch. Rechtschaffen bedeutet, dass man eben für die Ordnung eintritt und eine grundsätzliche Aufrechterhaltung der Ordnung auch haben möchte. Neutral ist ja eben neutral, also man steht nicht für eines dieser kosmischen Konzepte ein, sondern ist eben neutral. Und es gibt auch Bereiche, wo man sagen könnte, dass neutral wichtig ist, um die Waage zwischen Ordnung und Chaos zu halten. Und chaotisch ist dann eben, man möchte Veränderung haben und man möchte eben nicht, Stillstand bedeutet eben das Ende und die Veränderung sorgt dafür, dass sich Dinge weiterentwickeln. Da kann man noch viel tiefer einsteigen in diese Geschichte, müssen wir aber nicht für diesen Moment. Es gibt Erfahrungspunkte. Wir haben bei Beyond the Wall unterschiedliche Erfahrungspunkttabellen. Kämpfer steigen schneller auf als der Magier. Das ist ein kleiner Balancing-Aspekt. Dann gibt's noch die Initiative. Und die Initiative ist bei Beyond the Wall fest. Das ist eine feste Zahl, die wird nicht ausgewürfelt. Dann besteht ein Charakter natürlich aus den bekannten 6 Attributen. Wir haben die Werte für Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution, Intelligenz, Weisheit und Charisma. Die sind alle bekannt und die rangieren so zwischen 3 und 18. Dann gibt es noch die 5 Rettungswürfe. Wir haben also einen Rettungswurf gegen Gift, Zauber, Odem-Waffen oder Drachen-Odems, magische Gegenstände und Verwandlung. Das heißt also, wenn mich ein böser Zauberer mit seinem Gedankenbeeinflussungszauber beeinflussen möchte, dann mache ich einen Rettungswurf gegen Zauber, um dem zu widerstehen. Üblicherweise haben wir dann noch unsere Rüstungsklasse. Je nachdem, welche Rüstung wir tragen, sind wir schwerer zu treffen. Wir haben Schicksalspunkte, mit denen wir Würfel wiederholen können oder Freunde helfen können bei einer Probe. Und natürlich die Trefferpunkte, die anzeigen, wie lange wir denn noch kampffähig sind. Das ist so grundsätzlich das, was man von dem Charakterbogen erkennt. Das wird niemanden jetzt gewaltig überraschen. Das sind alles Dinge, die kennen gestellte Rollenspieler, kennen das natürlich alles. Anfänger können damit aber auch ganz gut zurechtkommen, weil ist ja, hält sich alles auf einem Komplexitätsgrad, der noch nicht allzu hoch ist und auch nicht so hoch sein muss, denn das funktioniert so schon ganz gut. Es ist alles drauf, was man braucht. Wie das eigentliche System funktioniert, erklären wir gleich. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie Patrick seinen Magiedilettanten erschafft.
Genau, ich habe jetzt vor mir diesen Charakterbogen oder das Charakterbuch. Am Anfang kann ich jetzt schon mal entnehmen, dass ich ein gescheites Kind bin. Wie gescheit wird sich wahrscheinlich gleich erst noch herausstellen. Und eben Magie interessant fand, mir das aber niemand wirklich beibringen konnte. Und ich irgendwann ein altes Buch gefunden habe und versucht habe, das selber herauszufinden. Nur als grobe Zusammenfassung. Und ich war das klügste Kind im Dorf. Ah, das ist ja schon mal nett. Intelligenz startet mit 12. Das trägt man wahrscheinlich dann einfach direkt schon mal. Oder auf
dem Notizbuch. Genau,
genau, ich sehe gerade, das wird sich gleich noch ändern. Alle anderen haben 8 als Startwert.
Jetzt kommen die ersten 3 Tabellen, die beschreiben, wie deine Kindheit war. Und als die erste Tabelle, welchen Beruf hatten deine Eltern und was hast du von ihnen gelernt?
Ja, ein 12-seitiger Würfel. Wir haben eine 1. Und ich war, gut, ich habe keine Eltern, ich war weise. ein hartes Leben, ja, kriege dann Weisheit, Konstitution und Intelligenz, da entsprechende Punkte. Also verschiedene Punkte, 2 auf Weisheit, 2 auf Konstitution und auf Intelligenz.
Hättest du jetzt beispielsweise die 4 gewürfelt, dann hätten deine Eltern eine kleine Farm außerhalb des Dorfes gehabt und du hättest andere Attributsteigerungen bekommen. Du hättest dann plus 2 auf Konstitution bekommen, plus 1 auf Weisheit und plus 1 auf Charisma und gleichzeitig noch die Fertigkeit Ackerbau. Dann kommt noch dazu, dass du dann diese kleine Farm auch auf der Dorfkarte einzeichnest, denn die existiert ja in dem Dorf. Deine Eltern leben ja noch und arbeiten in dem Dorf und dafür gibt es dann so ein kleines Symbol, das sagt dann, mal bitte die Farm auf der Dorfkarte ein.
Ja, okay, mal gucken, was dann sonst noch. Also, als Kind habe ich mich ausgezeichnet dadurch, dass es kein Spiel gab, was ich nicht gewinnen konnte. Da hatten die anderen dann das Nachsehen. Bringt dann Geschicklichkeit und Intelligenz. Dann kommt die Frage, mit wem ich Freundschaft, also mit den anderen Spielercharaktere, in dem Fall weiß ich jetzt nur von Daniel, dem Möchtegern-Ritter.
Genau.
Sie sind meine besten Freunde gewesen. Aber mit wem habe ich noch Freundschaft geschlossen? Und zwar mit dem Schmied, der mir die Sorgen aus dem Kopf vertrieben hat. Schon eine interessante Freundschaft, so, dass er eher der harte Typ. Aber wenn ich es richtig sehe, ist damit jetzt auch definiert, dass das Dorf einen Schmied hat.
Genau, richtig. Und du kriegst dafür sogar 2 Stärke und 1 Charisma. So, jetzt ist natürlich die Frage, das ist jetzt für den Spielleiter ganz interessant, ne? Warum, erstmal, was für Sorgen haben dich umgetrieben, dass du dir diese Sorgen aus dem Kopf hämmern musstest, sozusagen, indem du monotone Schmiedearbeiten verrichtest? Und warum hat gerade ein Magiedilettant angefangen zu schmieden? Gibt es vielleicht Dinge, die man braucht als Magiedilettant, um sie zu schmieden? Dolche, Ringe, Amulette oder sowas? Kann man alles vielleicht irgendwie einbauen? Und außerdem kann man dem Schmied vielleicht später nochmal helfen, wenn man anfängt, selber geschmiedete Dinge mit Magie noch zu verzaubern. Aber das wären jetzt so meine Ideen als Spielleiter. Aber dann hat sich etwas in deinem Leben ereignet.
Genau.
Du hast das Zauberbuch gefunden.
Genau, das ist so ein extra Bereich dann, der auch wirklich so einen Umbruch dann darstellt. Und da ist eben, ich habe das Zauberbuch gefunden und bin nun ein Magier der ersten Stufe. Also ich bin kein Kind mehr oder zumindest kein, also ich bin dann jetzt mindestens jugendlich, denke ich mal. Ne? Das ist so der Umbruch, Magier der ersten Stufe. Kriege die ersten Klassenfähigkeiten, also Magie spüren und zaubern, die Fähigkeit uralte Geschichte und den Zaubertrick Licht. Dann geht es darum, was mit mir passierte, als ich das Studium begann, also welche anderen Zauber ich noch lerne in der Zeit. Und die erste Frage ist dann zum Beispiel eben, wer das Zauberbuch geschrieben hat. Und das war hier ein Plünderer, längst vergessener Gräber. Passt also zu dieser uralten Geschichte, die ich da gelernt habe, vielleicht sogar noch sehr gut. Erhöht meine Geschicklichkeit und ich kann Fallen stellen. Der Magier war ein Illusionist, also dieser Plünderer, und habe jetzt Dinge wie höhere Illusionen, arkanes Siegel und Trugbild. Also kriege gleich noch 3 Zauber, oder ne, eins davon ist ein Ritual.
Du bekommst einen Zaubertrick, das ist Trugbild erschaffen. Du bekommst den Zauber höhere Illusion und das Ritual arkanes Siegel.
Rituale sind wahrscheinlich Dinge, die länger dauern, wie man sieht. Also als so ein Zauber, den ich einfach mal eben so runter spreche.
Genau.
Oh, und dann wird's unheimlich.
Genau, jetzt kommt nämlich das Problem. Ein Dämon des Chaos wurde von deiner Kraft angezogen. Und jetzt kommt die Frage, wie hast du ihn besiegt? Und jetzt kommt die erste Interaktion sozusagen mit meinem Helden, mit dem Möchtegern-Ritter. Denn ich war dabei, als Patrick diesen Dämon hier in die Schranken gewiesen hat. Und wie ist das Ganze passiert?
Um genau zu sein, war es der Spieler, der zu meiner Rechten sitzt. Jetzt sind wir ja momentan nur 2.
Und schon sitze ich zu deiner Rechten.
Genau, aber auch zu meiner Linken würdest du sitzen. Aber natürlich hat man so dann direkt eine zufällige Verbindung, ohne sich irgendwie überlegen zu müssen, woher das Ganze kam. Oh, und ich stand vor ihm mit ruhigen Händen. Irgendwie würfel ich hier immer das, also die gleiche Zahl. Aber gut, so ist das eben. Und der Freund zu meiner Rechten war an meiner Seite und wankte nicht. Interessant ist, also ich bekomme +2 Weisheit und den Zauberbefehl. Das trage ich mir erstmal ein. Und Daniel dürfte jetzt auch auf seinem Charakterbogen was ändern. Nämlich er kriegt auch +1 Weisheit dazu. Das heißt, genau. Meine Charaktererstellung beeinflusst auch den Charakter neben mir.
Jetzt kommt die letzte Frage. Irgendwann kam nämlich mal ein wirklicher Magier aus dem Süden ins Dorf. Und was hat er denn über dich gedacht, als du ihn kennengelernt hast?
Gar nichts. Jetzt habe ich mal was anderes gewürfelt. Irgendwie passt das nicht zum, obwohl vielleicht passt es zum Waisentum. Da war man auch immer so ein Einzelgänger und vielleicht auch nicht immer an vorderster Linie mit dabei. Denn ich hatte von seinem Kommen gehört und habe Angst bekommen und mich vor ihm versteckt. Das heißt, ich habe jetzt etwas Geschicklichkeit dazu gekriegt und das Ritual Vertrauten binden.
Ah, alles klar. Das ist also jetzt als Spielleiter wieder sehr interessant. Also erstmal schreibt man diesen NSC natürlich auf, ne? Der geheimnisvolle Magier aus dem Süden, vor dem offensichtlich unser Charakter hier Angst hatte. Und warum hatte er Angst? Gute Frage, ne? Werden sozusagen alle Leute, die Magie beherrschen, irgendwie von Magiern geprüft, und wenn sie der Prüfung nicht standhalten, werden sie direkt ausgelöscht und die Magie wird von ihnen genommen? Oder liegt es vielleicht daran, dass du diesen Dämon beschworen hast und andere Magier wurden darauf aufmerksam? Und gibt es vielleicht doch eine Magiergilde, die sehr geheim arbeitet und von dem aber im Dorf noch niemand etwas gehört hat? Denn schließlich ist man ja nur in diesem Dorf aufgewachsen. Wer weiß das schon? Alles Möglichkeiten, die man irgendwie benutzen kann. Außerdem kannst du jetzt noch dir einen Tiervertrauten dann holen, Und das würde dann deine Einsamkeit ein wenig abmildern.
Ja, Weise. Passt irgendwie dann auch ganz gut zusammen, ja.
So, jetzt addierst du natürlich alle Sachen auf und schaust nach, was dann am Ende rauskommt. Und du hast dann ein paar Werte. Es kommen noch ein paar letztendliche Sachen, die man noch hinzufügt. Also du hast eine Ausrüstung, die besteht aus einem Dolch, eine gewöhnliche Robe, ein uraltes Buch, eben das Zauberbuch, ein paar Beutel, die Materialien für Stufe 1 Rituale haben und noch ein bisschen Geld, 4W6 Silbermünzen. Mhm. Jetzt darfst du dir deine Gesinnung noch auswählen. Bist du rechtschaffen, chaotisch oder neutral?
Hier wird ja auch schon vorgeschlagen, ich bin neutral, die meisten Menschen sind neutral.
Ja, dann hast du natürlich noch einen Grundangriffsmodus, der liegt bei plus 0, das ist jetzt nicht so toll, aber du bist eben Magier, dafür darfst du eben zaubern. Die Rüstungsklasse ist 10 plus dein Geschicklichkeitsmodifikator plus Boni für irgendwelche Rüstungen, die du trägst. Und deine Trefferpunkte liegen bei 6 plus deinem Konstitutionsmodifikator. Du hast noch Rettungswürfe, die sind hinten auf der Tabelle aufgeschrieben. Und dann bist du im Grunde schon fertig als Charakter. Damit hast du deinen ersten Charakter, den Magiedilettanten, erschaffen.
Und er hat gleich eine kleine Hintergrundgeschichte, die man, wie du das ja schon sagtest, natürlich beliebig ausspielen kann. Und wo aber auch, ich finde, manche Geschichten ja auch interessant sind für das Zwischenmenschliche quasi, ne? Also zwischen den Spielern. Mir ist gerade zum Beispiel nochmal durchgefallen, dass es kein Spiel gab, bei dem ich nicht gewinnen konnte. Das ist nicht spielentscheidend, aber es gibt der Gruppe natürlich gleich auch so ein Running Gag quasi, ne? So, weißt du noch damals, oder du hast nie eine Chance gegen mich gehabt, so diese Geschichten. Kann man dann gerne auch mal wieder einbinden, einfach nur als kleines Flair-Element.
Wenn dann irgendwann der Elfenfürst die Gruppe zu einem Spiel herausfordert, dann musst du natürlich das Ganze angehen, weil du bist der, der immer gewonnen hat. Also wirst du wahrscheinlich der Geschickteste sein.
Oh mein Gott.
Mhm. Das Tolle ist einfach, dass man diese Ideen auch wunderbar für andere Sachen verwenden kann. Also ich fand das damals, als ich das Spiel entdeckt habe, war ich davon schon sehr angetan. Es erinnert so ein bisschen an Dungeon World mit diesem Live-Pass-System, was man da hat. Das ist schon sehr cool gemacht. Also hat mir sehr gefallen. Sehr hübsch. So, jetzt hat man seinen Charakter und man hat auch gleich so eine kleine Verbindung zu einem der anderen Charaktere. Der war ja schließlich dabei, als man einen Dämon vertrieben hat, ne? Und du hast ihn mit deinem Befehl zurück in den Abgrund geschoben. Man hat den Schmied auf dem Dorf, und wenn man jetzt das mit 4 anderen Spielern noch macht, dann wird das Dorf schon ganz, ganz gut bevölkert. Hat aber immer noch genug Freiheiten, um noch weitere Sachen zu machen, die man dann im Laufe des Abenteuerlebens noch so findet. So, nachdem wir jetzt unseren Charakter haben, machen wir jetzt mal kurz ein bisschen Beispiel, wie funktioniert dieses System. Und damit das nicht ganz so langweilig ist mit sehr theoretischen Sachen, machen wir ein minimales Abenteuer, in dem unser Magiedilettant auf die Katze des Schmieds aufpassen sollte, denn der Schmied ist sehr vernarrt in seine Katze und ist sein Ein und Alles. Aber die Katze ist unserem Magiedilettanten ausgebüxt, ist aus zum Fenster raus und ab über die Mauer in den Wald. Und es ist schon ein bisschen dunkel und der Magiedilettant macht sich nun auf den Weg, diese Katze wiederzufinden. Ja, du stehst vor diesem dunklen Wald und es ist stockfinster. Irgendwo hörst du einen Miauen.
Gut, das ist jetzt natürlich dann nicht so schwierig. Ich würde erstmal ich weiß nicht, ob das Licht sich mitbewegt.
Ja, würde es.
Okay, dann würde ich natürlich erstmal, wenn es schon dunkel ist, Licht erzeugen, um was zu sehen und nicht über irgendwas zu stolpern oder vielleicht die Katze auch schneller zu entdecken. Das Licht reflektiert sich ja dann wahrscheinlich auch in den Augen und sowas.
Ach, perfekt. Okay, die Sache ist die, es gibt 3 Arten von Magie. Es gibt einmal Zaubertricks. Die kann man so oft sprechen, wie man möchte, solange der Wurf gelingt. Mhm. Wir machen gleich diesen Wurf und prüfen das. Es gibt Zauber. Das sind die ganz klassischen Zauber, wie wir sie kennen. Das heißt also, als Magier kann ich einen Zauber vorbereiten auf der ersten Stufe. Wenn ich den gesprochen habe, muss ich wieder rasten und einen neuen Zauber vorbereiten. Und als drittes gibt es noch Rituale, die brauchen sehr lange. Und die funktionieren ebenfalls über so eine Attributsprobe. Und dann guckt man eben, ob das gelungen ist oder ob etwas Schlimmes passiert. Du möchtest also jetzt den Zauber Licht sprechen. Was für einen Wert hast du denn auf Intelligenz? Denn dieser Zaubertrick geht auf Intelligenz.
Eine 13.
So, du würfelst jetzt mit dem W20 unter diesen Wert.
Was ist, wenn ich die 13 würfeln würde?
Dann hättest du es auch geschafft.
Ha, habe ich auch. Ich habe genau 13 gewürfelt.
Perfekt. Eine Kugel von schönem blauem Licht erstrahlt und du kannst den Pfad vor dir gut erkennen und weiter in den dunklen Wald gehen, aus dem ein merkwürdiges Miauen zu hören ist.
Ja, ich würde natürlich versuchen, diesem Geräusch zu folgen, wie sich das gehört.
Du kommst bis zu einem Baum, auf dem du die Katze erkennen kannst. Mhm. Jetzt kommt das alte Klassikerbeispiel. Du möchtest natürlich gern diese Katze holen und müsstest auf den Baum raufklettern. Der Baum ist allerdings recht glatt und es ist natürlich recht dunkel. Das heißt, jetzt müsste ich schon eine Attributsprobe haben, sonst wäre das wahrscheinlich kein Problem. Ein Baum raufklettern ist jetzt nicht so schwierig, aber da es eben ein bisschen dunkel ist und der Baum ein bisschen glatt ist, müsstest du mal eine Probe machen und jetzt müsstest du unter deinen Geschicklichkeitswert würfeln.
Ja, habe ich auch 13, habe aber eine 16 gewürfelt, das heißt keine Chance.
Du siehst also keine Möglichkeit, diesen Baum hochzuklettern und dann hörst du plötzlich ein Geräusch direkt hinter dir und aus dem Gebüsch tritt eine grässliche Gestalt, ein Goblin mit einem Messer in der Hand. Das ist ein Top-Abenteuer, was wir hier spielen. Dieses Abenteuer wird auch bald bei uns auf der Webseite zu finden sein. Und dieser Goblin hat natürlich böse Absichten im Sinn. Er möchte die Katze fressen und du stehst zwischen ihm und der Katze. Das heißt, wir werden jetzt einen kleinen Kampf ausfechten.
Dafür brauchen wir jetzt den Initiativwert.
Genau, dafür brauchen wir jetzt zuerst den Initiativwert. Und
der ist bei mir dann 2.
Der Goblin hat eine Initiative in Höhe seiner Trefferwürfel. Da er nur einen Trefferwürfel hat, hat er eine Initiative von 1, ist also noch langsamer als du, stolpert also aus dem Gebüsch und du darfst anfangen. Das ist deine Runde.
Ich habe einen Dolch, hatte ich ja. Und mit dem versuche ich natürlich, den Goblin davon abzuhalten, die Katze sich zu holen. Oder mich, je nachdem, was ihm gerade mehr Spaß macht. Und würfel jetzt einen Angriff.
Du würfelst jetzt einen W20, addierst deinen Grundangriffsbonus und versuchst die Rüstungsklasse des Goblins, die bei 14 ist, zu übertreffen.
Der Angriffsbonus ist, also Grundangriffsbonus habe ich ja nicht und Stärke-Modifikator ist richtig, ne? Bei dem Fall Stärke habe ich einen Wert von 12, macht also nichts aus. Das heißt, ich würfel einfach mit einem W20 und muss seine Rüstungsklasse übertreffen. Eine 11 habe ich gewürfelt.
Das reicht nicht, um den Goblin in die Flucht zu schlagen. Der Goblin sieht seine Chance gekommen und versucht nun, dich anzugreifen. Mhm. Er hat einen Angriffsbonus von plus 1 und ein schattiges Kurzschwert in der Hand. Und er würfelt eine 10. Wie hoch ist deine Rüstungsklasse?
Das reicht nicht. Ich bin geschickt. Das heißt, ich habe eine 11. Hätte das gereicht, wenn ich jetzt diesen Modifikator nicht gehabt hätte? Also ich bin ja bei 11 jetzt anstatt bei 10, wie es normal wäre.
Ja, hätte ich den gleichen Wert gehabt, gleich oder größer, dann hätte der Goblin getroffen.
Ja, okay. Also wie bei normalen Proben eben.
Jetzt wäre es natürlich die Zeit, einen Zauber anzuwenden, denn du bist ja nicht der beste Nahkämpfer. Es ist viel besser, einen Zauber anzuwenden. Und dann lernen wir noch den letzten Punkt kennen, nämlich wie Rettungswürfe funktionieren.
Ich würde jetzt einen Befehl sprechen, und zwar flieh. Ich darf ja nur ein Wort benutzen und Rettungswurf, ja. Muss ich jetzt was würfeln oder ist das einfach für ihn?
Du hast den Zauber gesprochen. Ich muss jetzt würfeln, ob mit meinem Rettungswurf ich diesem schändlichen Zauber hier entkommen kann. Und das funktioniert so, ich habe einen Rettungswurf in der Höhe von 17 und ich muss jetzt über diesen Rettungswurf würfeln, um davon nicht betroffen zu sein. Ich würfel eine 12 und der Goblin flieht panisch vor dir und deiner erhabenen Gestalt. Und damit kommt die Katze glücklich vom Baum runter, landet in deinen Armen. Du bist super glücklich und kannst nach Hause gehen.
Das ist aber nett von der Katze, dass sie jetzt selber runterklettert.
Ja, sie hatte nämlich Angst vor dem Goblin. So kann es nämlich gehen. Top Abenteuer, wie gesagt, bald auch auf unserer Webseite zu bekommen, wird der Knüller überhaupt sein.
Ja, das kriegen wir auf einer halben DIN A4 Seite untergebracht. Das
ist aber schon grundsätzlich nicht schlecht. Ja, so funktioniert das Spiel. Jetzt werden natürlich einige fragen, hey, ist es nicht ein bisschen designmäßig ein bisschen unglücklich, manchmal hoch und manchmal tief zu würfeln? Das ist im Laufe der Zeit so gewachsen. Und es gibt ein paar Zusatzregeln, Alternativregeln im Regelwerk, wie das anzupassen ist, wenn man das nicht möchte. Generell ist das gesamte Spiel so einfach gestrickt, dass man Teile herausnehmen kann und ersetzen kann durch neuere Designs, ohne dass es irgendwie direkt auseinanderfällt. Finde ich sehr clever, ist ganz schön gelungen. Ein Punkt gibt's noch. Nehmen wir mal an, Patrick hätte die Fertigkeit Klettern gehabt oder er hätte anschließend die Katze versucht runterzulocken, indem er die Fertigkeit Tierkunde oder freundlich zu Katzen hat oder sowas, dann hättest du einen Attributswurf gemacht und du hättest vielleicht auf Charisma geworfen, weil du die Katze runterschmeicheln möchtest. Und du hättest jetzt, du bist Katzenfreund.
Der Katzenflüsterer.
Genau, du bist der Katzenflüsterer, sehr gut. Robert Katzenflüsterer Redford versucht die Katze jetzt runterzulocken, macht einen Charisma-Wurf und weil du eben der Katzenflüsterer bist, bekommst du +2 auf deinen Wurf, beziehungsweise auf deinen Attributswert.
Ich habe ja irgendwie die Fähigkeit Fallen stellen und überleben. Das ist das, was quasi dann sich so widerspiegelt.
Genau. Okay. Dann hättest du dann eben, welchen Wert hättest du in Charisma gehabt?
In Charisma habe ich eine 11.
Dann hättest du +2 für diese Katzenflüster-Aktion gehabt und dann hättest du 13 und dann müsstest du unter die 13 würfeln.
Es gibt es das generell mit Erschwernissen und oder ist das in der Regel nur der Grundwert vorgesehen?
Es gibt auch Erschwernisse und Modifikationen auf die Probe, aber grundsätzlich ist es so, dass man nur gegen seinen Attributswert würfelt. Und wenn man eben Sachen schwerer machen möchte, dann gibt man einen Malus von -2 auf das entsprechende Attribut. Es gibt aber auch Sachen, die sind unglaublich schwer. Da hat man dann eine -5. Zum Beispiel das Erklettern einer glatten Steinwand bei Nacht oder das Knacken von einem meisterhaften Schloss. Und manche Aufgaben sind dann wahrhaft legendär. Das heißt, da gibt man dann einen Malus von -10. Oder dass man hier eigentlich überhaupt nicht mehr würfelt. So ein Malus wäre zum Beispiel das Entschlüsseln der Motivation eines uralten Drachens oder das Überzeugen des Königs, seine Armee unter deinen Befehl zu stellen. Das wären also unglaublich schwere Sachen. Es gibt natürlich auch Sachen, die sind wirklich sehr leicht. Da ist auch wieder die Sache, entweder gibt man dann +2 oder man sagt grundsätzlich, hier muss gar nicht gewürfelt werden. Hier ist noch nicht mal dein Attributswurf nötig, um irgendetwas zu erreichen. Aber es kann natürlich immer mal sein, dass es eine dramatische Situation gibt, wo sowas dann noch irgendwie entscheidend ist, dass jetzt gerade auch irgendwas funktioniert. Aber grundsätzlich funktioniert so das System. Damit ist man ausgestattet, um schon eine Vielzahl von Abenteuern zu bestehen. Und es gibt dann anschließend nur noch Varianten, je nachdem, welche Rituale man spricht, welche Zauber man spricht, welche Sonderfertigkeiten man vielleicht hat als Charakter, welche besonderen Fertigkeiten man hat. Aber so sieht das System aus und es ist sehr einfach, ohne aber auch auseinanderzufallen.
Nein, also ich habe den Eindruck, wir sind das jetzt ja wirklich einmal durchgegangen und ich glaube, das wären jetzt wirklich nur noch Details, die man dann vielleicht in dem einen oder anderen Fall mal hätte. Vom Grundprinzip haben wir es jetzt eigentlich soweit auch dargestellt. Aber wie immer gilt, wenn Fragen noch offen sind, ab in die Kommentare damit.
Ja, der Clou ist ja eigentlich daran, man trifft sich zum Rollenspiel. Das hatten die beiden Designer, John Cocking und Peter Williams, hatten das grundsätzlich überlegt. Man trifft sich zum Rollenspiel, einer sagt ab, man möchte irgendwas anderes machen, aber irgendwie sind wir ja doch zum Rollenspiel da. Wäre es nicht cool, ein Rollenspiel zu haben, was man rauspackt, loslegt und dann tatsächlich auch ein Abendrollenspiel hat. Und so funktioniert das. Von Spielerseite aus her haben wir jetzt alles kennengelernt, was bedeutet, einen Charakter zu erschaffen. Man wählt einen seiner 6 Charakterbücher aus, sei es eben der Magiedilettant, der Hexenschüler, der Waldläufer, der Dorfheld, der Möchtegernritter oder der Dieb, der noch nicht erprobt wurde in wirklichen Diebesaktion. Und als Spielleiter wählt man sich dann ein Abenteuer aus, was man dann durchgeht. Und wie das dann funktioniert, werden wir beim nächsten Mal feststellen, wenn Patrick in die Rolle des Spielleiters schlüpft.
Okay, gut. Das, was du gerade hingekriegt hast, kriege ich auch noch hin. Wahrscheinlich wird es ja anders laufen.
Du hättest gar nicht gedacht, wie viel Level dieses Katzenabenteuer noch hat. Da habe ich 3 Seiten vollgeschrieben. Die Hintergrundgeschichte der Katze allein schon.
Ja, ja.
Weißt du, wem die Katze gehörte? Die gehörte nämlich diesem Zauberer, der hier aus dem Süden kam.
Ja, und wo kommt der Goblin her?
Genau.
Das ist ja auch noch die Frage. Ja. Ne? Wieso läuft der alleine durch den Wald? Genau. Und wieso mag der so gerne Katzen?
Genau, und der ist ja nicht, der ist ja dein Erzfeind jetzt. Du hast ihm ja nur gesagt, flieh. Der wird sich aber irgendwann anschleichen. Ja, ganz großartige Abenteuer sind hier mit Beyond the Wall möglich.
Also auch wirklich ganz großartige.
Ja, gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine Werbeepisode von System Matters, gebracht von eurem System Matters Verlag. Und danke, Patrick, dass du dir Zeit genommen hast, gegen den Goblin anzutreten und die Katze zu retten.
Ja, ich hab's hingekriegt. Es wird meinen Tag aufhellen.
Gott sei Dank. Dann bis zum nächsten Mal.
Jo, macht's gut.
Tschüss. Tschüss. Das tolle Musikstück Into the Storm stammt von Brandon Liu und steht unter Creative Commons Lizenz. Wer mehr von ihm hören möchte, kann einfach den Link unter dem Podcast anklicken und landet dann im Free Music Archive. Viel Spaß dabei!